Maurice de Martin, seit Beginn deiner Karriere hast du in New York, der Schweiz, Polen studiert, gelebt und gearbeitet. Man könnte dich möglichst als Globetrotter, Weltreisender bezeichnen in Rumänien. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Das ist eine lange Geschichte. Anfang der 90er Jahre habe ich bei Dinu Ghețu studiert. Das ist ein rumänischer Komponist, der hat damals die Kompositionsabteilung der New York University geleitet und bei dem hatte ich Kompositionsunterricht. Der hat mich 94 das erste Mal mit nach Rumänien gekommen, um an einem neuen Musikfestival am Schwarzen Meer in Konstanza als Solist von den Bukarester Radiosymphonikern aufzutreten, so heißt das Orchester, glaube ich. Und da ist es einfach dazu gekommen, dass ich mich aus irgendwelchen Gründen in das Land und seine Leute sofort instant verliebt habe und ich habe dann meinen Rückflug sausen lassen und bin aus eigener Tasche sozusagen ganz langsam mit dem Zug durchs ganze Land nach Wien zurückgetuckert. Damals habe ich dann danach für einen Film arbeiten sollen in Dänemark und bin deswegen eine Woche später da angekommen und der Produzent war stinkesauer auf mich.
Also überall in der Welt rumgekommen. Hiermit, was beeinflusst den Stil deiner Musik? Wie würdest du deine Musik beschreiben?
Ich habe eigentlich angefangen als Jazzmusiker, aber ich habe relativ früh angefangen zu experimentieren mit instrumentalen Techniken, mit dem Instrument selbst, aber gleichzeitig auch mit Stilen zu improvisieren. Das war so, als ich professioneller Musiker wurde, Ende der 80er Jahre, da waren wir voll im eklektischen postmodernen Feld und da haben mich einfach so Musiker wie John Zorn oder Bill Frisell sehr beeindruckt und letztendlich habe ich mir die dann auch zu Vorbildern genommen und natürlich auch erstmal versucht nachzumachen, was sie so mir vorgemacht haben und aus dieser Arbeit, das ist ja bei ganz vielen so, dass sie zuerst sich an was orientieren, dann sich daran abarbeiten und über dieses Abarbeiten am Fremden sozusagen dann auch das eigene entdecken. Und so war es bei mir auch, dass dann nach vielen, vielen Jahren ich irgendwann mal meine eigene Stimme entdeckt habe. Heute ist es so, dass ich sagen würde, dass ich eine Musik mache, die irgendwo zwischen zeitgenössischer, experimenteller, ernster Musik liegt und frei improvisierter Musik.
Soll deine Musik das Publikum zum Reflektieren über das Gespielte veranlassen?
Also ich gehöre nicht zu den Künstlern, die eine Agenda mit sich rumtragen, die eine Botschaft vermitteln wollen. Für mich ist eigentlich die Kunstarbeit eine Möglichkeit, genau dem zu entflüchten, was uns sonst wo alltäglich überhäuft und überströmt, dass wir uns immer positionieren müssen. Die Kunst ist für mich ein Freiraum, gerade das mal nicht tun zu können. Deswegen überlasse ich gerne meinem Publikum die Möglichkeit, selbst zu interpretieren, was sie mit dem, was ich ihnen präsentiere, anfangen wollen.
Findest du, dass das ständige Reflektieren über die gespielte Musik ein oder das Kennzeichen der künstlerischen Arbeit des Musikers ist?
Nein, ich glaube sogar das Gegenteil. Das sagt man auch in der Kunstphilosophie, unter anderem natürlich, es gibt auch immer Gegenpositionen, aber dass es eben die Position, die meiner Arbeit am nächsten liegt, dass das Produzieren und das Reflektieren zwei unterschiedliche Prozesse sind, die eigentlich nicht gemeinsam passieren sollen. Das hat einen Grund, weil wenn ich reflektiere, entwickle ich allzu schnell auch Meinungen. Und ich bin der Meinung, das ist auch schon wieder eine Meinung, dass ich als Künstler eigentlich keine Meinung haben darf.
Welche Musikgenres charakterisieren dich? Welches ist die Musik deines Herzens?
Ich glaube, die Musik meines Herzens ist wahrscheinlich die möglichst intensive Stille. Also eins meiner Lieblingsstücke, was ich mit meinem zeitgenössischen Musikensemble, mit dem ich seit 20 Jahren fest zusammenarbeite, Ensemble Zeitkratze, immer wieder gern gespielt habe, ist die Komposition 433 vom amerikanischen Komponisten John Cage. Die Partitur besteht aus drei Teilen, wobei der erste Teil auch in der Partitur steht TZ, im zweiten Teil steht auch TZ und im dritten Teil steht auch TZ. Wenn man diese Partitur aufhört als Ensemble, dann macht man eigentlich genau das, was man normalerweise nicht macht. Man spielt nicht, man verharrt genau in der Position, die das Beginnen des Spiels markiert. Also man hebt an oder man atmet ein. Der Dirigent hebt den Stab, aber dann ist da ein Freeze-Moment und dann 4:33 passiert gar nichts. Und über diese Stille, die dort passiert, hört man oder nimmt man plötzlich etwas wahr, was normalerweise überdeckt wird, nämlich das, was das Publikum macht. Also da wird dann gehustet, geschnieft, da wird sich beschwert, was ist denn das hier für ein Mist? Da wird geraschelt, Chips gegessen und plötzlich erfährt sich das Publikum selbst als Klangerzeuger, also als Orchester. Und man als Musiker ist plötzlich Publikum, das heißt, die Rollen sind vertauscht und das ist ein extrem faszinierender Moment, der, obwohl dieses Stück schon so alt ist, heute immer noch in den unterschiedlichsten Teilen der Welt, wo man es aufhört, zu den unterschiedlichsten heftigen Reaktionen führt, die von absolut genial bis ihr seid die absoluten Vollidioten variiert.
Man sagt, die Musik und Lyrik geben sich die Hand. Beim Deutschen Staatstheater der Messwar fand die lyrisch-musikalische Performance auf den Treppen des Winters betitelt statt, welches das Werk des rumänisch-deutschen Dichters Rolf Bossert würdigt. Woher stammt die Idee? Warum Rolf Bossert? Könntest du etwas mehr über das Konzept sagen?
Woher das kommt, das ist ganz einfach erklärt. Das war eigentlich eine Empfehlung meines alten Kollegen und Freundes Mircea Tiberian, dem Jazzpianisten aus Bukarest. Vor ungefähr 2 Jahren hatte ich mit ihm mitten in der Pandemie, in der Lockdown-Zeit, ein Zoom über mögliche zukünftige Projekte. Und da wir beide immer wieder diese Verbindung zwischen Musik und lyrischem Text, Poesie, aber auch dokumentarischen Text befördert haben, haben wir uns überlegt, was wir auf dieser Ebene zukünftig anstoßen könnten. Zugleich hatte ich in dieser Zeit schon länger Kontakt mit dem deutschen Konsulat hier und man hat mir angeboten, dass sie ein Projekt von mir hier fördern würden. Dann haben wir darüber gesprochen, dann meinte Mircea eigentlich, ist es doch an der Zeit, mal mit Werken von rumänisch-deutschen Autoren, die zumeist heute kaum noch in der Erinnerung sich befinden, und zwar nicht nur in der rumänischen, sondern auch in der deutschen Erinnerung sich befinden, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Und da fiel sofort Rolf Bossert als Möglichkeit. Er hat gesagt, Mircea, seine persönliche Meinung, dass der Rolf Bossert für ihn von allen Beteiligten an der Aktionsgruppe Banat eine besondere Rolle einnimmt und dass ihm einfach persönlich, subjektiv seine Gedichte am nächsten sind und dass er findet, seine Gedichte auch inhaltlich extrem gut in die heutige Zeit passen. Und ich muss sagen, persönlich, ich habe noch nie vorher von Rolf Bossert gehört und habe dann aufgrund dieser Empfehlung mich angefangen, mit ihm zu beschäftigen und ich habe sofort gesehen, das passt super und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, zu seinen Gedichten, zu seinen Werken Musik zu entwickeln. Und das ist letztendlich die Grundlage gewesen für diese Arbeit, die zu sehen sein wird.
Du hast ja auch ein Buch, Rolf Bossert, Ich stehe auf den Treppen des Winters, betitelt, mitgebracht. Wie hast du Rolf Bossert empfunden als Dichter?
Ich fand es hochinteressant, dieses Buch zu lesen. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Lektüre eines anderen Buches, eines ganz anderen Dichters, und zwar des Dichters Ernst Herbeck aus Österreich. Das war ein schizophrener Dichter, der zur ersten Generation der Gugging-Künstler gehörte, und der Professor Navratil damals hat einfach herausgefunden, dass der Herbeck immer wieder beim Mittagessen auf seine Servietten kleine Haiku-artige Gedichte notiert hat und hat gedacht, das setzen wir jetzt therapeutisch ein und hat ihn eben immer dann regelmäßig auch gefordert, Gedichte zu schreiben, und daraus ist ein ganz dickes Buch über 30 Jahre entstanden und das ist auch chronologisch entstanden, und in dieses Buch besteht so aus 3 Kapiteln, wo man im ersten Kapitel die Gedichte merkt, er ist schwer erkrankt, also die sind sehr absurd, aber auch sehr lustig. Im zweiten Kapitel merkt man, dass er durch das Schreiben schon anfängt, sich selbst zu heilen, der Kopf wird immer klarer, und im dritten Kapitel sind die Gedichte schon fast normal, eigentlich auch fast langweilig und banal. Also das erste Kapitel ist für mich als Künstler eigentlich am interessantesten. Und ich will es auch nicht sagen, dass krankheitsbezogene Arbeit die therapeutisch dann praktisch zur Kunstform geführt hat, aber das liegt in der Kunst immer sehr nahe. Herr Bossert war nicht psychisch krank, aber ich finde, in seinem Buch gibt es auch diese 3 Phasen, die man sehr gut über das Lesen nachvollziehen kann. In die erste Phase, die frühe Phase, wo ist alles noch eher beschwingt, also es ist eigentlich diametral verquert wie bei Herbeck. Erste Phase ist noch eher normal und beschwingt und mit so einem gewissen subtilen Humor. Und in der zweiten Phase wird es schon dunkler. Und in der letzten Phase, also praktisch dann die Phase kurz vor der Revolution, als er auch dann flüchten musste, ist es dann teilweise schon richtig hoffnungslos und trist, tragisch. Das für mich nachzuvollziehen, also was eigentlich hinter und zwischen den Sätzen und Worten steckt, war für mich auch so ein Prozess, wo ich gedacht habe, ich komme diesen Menschen persönlich näher. Da entsteht über das Lesen so eine Art von Bekanntwerdung oder als ob man wie mit jemandem Freundschaft schließt. Wenn ich mir heute sein Bild anschaue mit seiner Zigarette und seinem spitzbübischen Blick, dann fühle ich mich dem auch ein bisschen nahe, aber gleichzeitig ist es halt auch sehr fremd, weil ich habe natürlich das Privileg, dass ich irgendwie im westlichen Bayern aufgewachsen bin und zwar viel gereist, aber halt immer sehr geschützt und eigentlich mich immer frei artikulieren konnte und niemals, bis vor kurzem, niemals die Situation erleben durfte, dass man mich in dem, was ich sagen oder ausdrücken wollte, irgendwie bremsen wollte. Er hat es halt massiv erlebt und deswegen habe ich da halt auch großen Respekt davor. Deswegen habe ich mir dann letztendlich auch entschieden, dieses Konzert, dieses lyrische Konzert so zu gestalten, dass halt irgendwie diese Liebe und dieser Respekt vor dieser Person, die halt auch leider aus besagten Gründen so früh aus dem Leben scheiden musste, dass das irgendwie rüberkommt. Also auf der einen Seite dieses verspielte, humorvolle, ich glaube, es war einfach auch ein rockiger Typ, und auf der anderen Seite diese Hoffnungslosigkeit, diese Dunkelheit, dieses ringen mit etwas, was man einfach nicht in der Hand hat, weil es einfach so opak ist, von dem man einfach nie weiß, wo es einen übermannen wird. Es hat was Unheimliches. Und genau sieht dieses diametral sich entgegengesetzte, was aber irgendwie in seinen Gedichten zu einer Einheit führt, das finde ich bei Bossert das ganz Besondere.
Entstand die Musik zu solchen Texten, zu solchen Gedichten?
Das ist eine sehr spannende Frage. Die Musik ist nämlich sozusagen on the flight entstanden. Die beiden Schauspieler und Schauspielerinnen, die Oana und der Alex, die haben letztendlich die Auswahl getroffen im Austausch mit mir über mehrere Zooms in der Vorbereitung zu Lockdown-Zeiten. Dann war ich im August trotzdem mal da, dann haben wir mal zusammen ausprobiert und geprobt, trocken geprobt, italienisch sozusagen. Da hatten wir eine Vorauswahl und ich habe einfach diese Gedichte zusammen mit meinem Kollegen Sian, der Gitarre auch spielt, im Vorfeld trocken kontempliert sozusagen. Aber mir eigentlich noch nicht konkret vorgestellt, was da jetzt passieren soll, sondern einfach versucht, mich innerlich einzustimmen und auf die inneren Resonanzen zu hören. Und dann, als wir uns letzten Oktober zur ersten Probe getroffen haben und alles aufgestellt war, dann haben wir einfach losgelegt und in diesem Moment ist die Musik passiert. Ohne Vorbereitung, das ist ja auch eine Art von Vorbereitung, aber eine Vorbereitung, die im konventionellen Feld leider viel zu oft zu wenig ernst genommen wird als Möglichkeit der Vorbereitung, weil man sagt, ja, das ist vielleicht irgendwie faul oder bequem, aber das ist eine andere Art der Arbeit, die viel mit Improvisation zu tun hat. Und das muss man auch können, das können nicht alle. Also da muss man sich wirklich fokussieren, richtig aus dem Moment, aus der Gegenwart, Anführungszeichen, das Richtige tun oder auch das Falsche, aber das dann reflektieren. Und genau so war es da. Wir hatten jetzt in diesem Kontext letzten Oktober einfach die Situation, das passiert manchmal, dass es sehr einfach war, weil wir sofort zusammengefunden haben und wir haben sofort Lösungen gefunden, musikalische wie auch performative, die einfach, wo wir alle sofort gewusst haben, das passt. So ist es richtig. Das war dann irgendwie fast so, als ob irgendwie der Boss da irgendwie im Raum war und gesagt hat, Daumen hoch, top. Ja, people, just do it. Dann haben wir das Ding einfach durchgezogen und haben dann letztendlich, und jetzt komme ich wieder zu dem, was du vorher gefragt hast, mit dem Tun und Reflektieren. Das war genauso. Wir haben dort getan, haben intuitiv gespürt, dass es das Richtige tun und haben dann praktisch im Nachgang das, was wir getan haben, reflektiert und es dann dokumentiert, so dass wir das jetzt praktisch reproduzieren können. Und das ist ein Hinweis darauf, dass auch so eine Ad-hoc-Arbeit reproduzierbar ist. Also auch Improvisation kann reproduziert werden, wobei man davon ausgehen muss, dass das, was wir jetzt hier tun, viele neue Elemente haben wird, weil wir nichts wiederholen, sondern letztendlich basieren wir auf unserer Arbeit, auf die Erfahrung des schon Geschehenen und transformieren über die Notwendigkeiten der Gegenwart das Werk dann weiter in etwas Neues.
Die Reaktion des Publikums, wie hast du die empfunden? Sollen die irgendwelche Erwartungen haben?
Also erstmal, wie gesagt, ich wünsche mir gar nichts. Ich nehme die Sache so hin, wie sie ist und sehe das dann auch als Material der Reflexion. Im letzten Oktober war es so, dass wir erstmal extrem dankbar waren, dass wir das Ding überhaupt gleich aufhören durften, weil es halt gerade in der schweren Pandemiezeit war. Dass dann doch für die reduzierte Kapazität ausverkauft war, hat uns alle sehr gefreut und wir haben damals auch gemerkt, wie dankbar die Leute waren, dass sie trotz allem etwas live sehen durften. Also endlich wieder mal geht's zur Sache. Es gibt so wenige Momente in der Karriere eines Künstlers. Und das war so ein Moment, das hat sich bei mir in Erinnerung eingebrannt. Das ist diese Situation, dass ein Bühnenarbeiter nach dem Konzert zu uns gekommen ist mit geweiteten Augen und gesagt hat, das Leute, das war so geil. Da war so eine tolle Energie auf der Bühne, das war auch so lustig. Das finde ich ganz toll, dass das hier passiert ist und das war auch eigentlich so die generelle Resonanz, die mich damals erreicht hat. Ich bin eigentlich immer sehr skeptisch, wenn es Applaus gibt, weil ich selbst bin jemand, der eigentlich fast nie applaudiert, das auch lästig findet, wenn man bejubelt wird. Ich fühle mich eher bestätigt, wenn ich ausgebuht werde, weil das ist für mich eine stärkere Energie. Starke Applaudieren, das hat oft was so Ritualmäßiges. Aber man spürt als erfahrener Künstler schon, wenn es aufrichtig ist oder wenn es nur so ein Klischee ist, was abgeklatscht wird. Damals, ich habe gespürt, eine aufrichtige, positive Resonanz, die kommt. Und deswegen habe ich sie auch gerne so akzeptiert. Ich bin völlig offen. Ich habe ja immer noch, obwohl ich ja jetzt irgendwie schon über 35 Jahre Profi bin, ich habe immer noch vor jedem Auftritt, vor jedes Mal, wo ich in die Öffentlichkeit gehe mit meiner Arbeit, Angst. Ich bin immer noch nervös, weil ich nie weiß, ob es klappen wird oder nicht. Und wie der jetzige Bürgermeister von Kiew, damalige Boxweltmeister, mehrfacher Klitschko, mal gesagt hat, dass jeder Weltmeistertitel nur ein Punch, nur ein Schlag vorm K.O. weg ist. Ich denke, in aufrichtiger Kunst, die immer Risiko geht und immer ins Unbekannte geht und nie weiß, ob es funktioniert oder nicht, ist es genauso. Deswegen konzentriere ich mich im Moment einfach auf die Vorbereitung und denke nicht auf das, wie es ankommt, sondern habe eigentlich eher Sorge, das habe ich immer, dass es nicht funktioniert. Aber ich muss dann eben in dem Moment auch akzeptieren. Einer meiner ersten Lehrer in New York City, Solomon Ulano, ein richtiger Original-Broadway-Strip-Show-Schlagzeuger war der. Der hat immer zu mir gesagt, accept the given day. Also akzeptiere den gegebenen Tag. Und das ist immer wieder eine große Herausforderung, das dann auch wirklich aufrichtig zu tun. Auch gerade dann, wenn es unangenehm wird.
Das Publikum provozieren.
Es hat ein bisschen was mit meinem intrinsischen Charakter zu tun als Mensch. Ich bin einfach als Nonkonformist zur Welt gekommen. Mir macht es einfach schon Spaß zu provozieren. Ich bin einfach auch, wie viele Künstler das berechtigterweise ausleben können, dafür sind die Bühnen da, ein ausgewiesener Narzisst. Mein Narzissmus, es gibt unterschiedliche Arten von Narzissmus. Mein Narzissmus ist einer, der es mag, wenn andere Leute einen nicht gut finden. Weil das gibt mir Selbstbestätigung. Das gibt diesen berühmten Satz von Bartleby the Scrivener, wo er sagt, I prefer not to. Und das ist für mich so ein Grundsatz meiner Arbeit. Ich bin der Überzeugung, dass es bestimmte Gebiete gibt oder bestimmte Arbeitsweisen, wenn man die als Künstler bedient, ich sage mit Absicht bedient, dann verliert man nach und nach seine Unschuld. Das ist zumeist diese Richtung, da auf Marcel Duchamp zurückzukommen, wenn es darum geht, spekulativ so zu arbeiten, dass es dem Publikum gefällt.
Findest du, dass deine Musik das Publikum provoziert?
Also das kommt auch wieder auf den Kontext an. Es gibt Kontexte, die bezeichnen meine Arbeit als oberflächlich und kitschig. Outdated, absolut, das gibt's. Und es gibt Kontexte, da würde meine Arbeit als absolut dilettantisch, provokativ, unverschämt, beleidigend, hochkulturbeleidigend und so weiter und so fort gesehen. Und es gibt Kontexte, da wird gesagt, ja, das ist richtig progressive, intelligente, intellektuelle, aber auch aufrichtige Kunstarbeit, die in der Gegenwart verhaftet ist. Also was die Reflexionen über meine Arbeit betrifft, habe ich das voll ausschöpfen können. Mich selbst zu befragen, was meine Arbeit auswirken soll, ist extrem schwer, weil ich mich, wie gesagt, mit diesem Thema nicht beschäftige. Das ist für mich nicht interessant, was meine Arbeit auswirkt. Das müssen die anderen, die sie rezipieren, entscheiden, was es für sie bedeutet. Aber zu dem, was sie dann resonieren, habe ich eine gewisse Distanz, weil ich mache meine Arbeit nicht dafür, sondern meine Arbeit, die mache ich eigentlich für die Arbeit selbst, weil mich bestimmte Phänomene interessieren. Ich kümmere mich dann einfach um diese Phänomene. Da treffe ich halt gewisse Entscheidungen, die dann zu gewissen Resultaten führen. Und da kann ich oft selbst dann auch gar nichts mehr dafür, weil du kennst es ja bestimmt auch, dass es oft so ist, wenn man sich in etwas reinversenkt, dass man irgendwie auch aufhört, sich selbst zu sein. Also so eine Selbstvergessenheit und dass dann diese Sache, mit der man sich auseinandersetzt, dann plötzlich Regie übernimmt. Aber das ist gleichzeitig auch was sehr Schönes, weil diese Selbstvergessenheit einfach so ein Freiraum ist, Da geht es dann plötzlich um ganz andere Dinge. Und in dieser Dynamik verhalte ich mich einfach sehr gerne und ich versuche letztendlich nichts anderes, wie diese Prozesslichkeit, die ich selbst erfahre, über das Resultat nach außen zu spiegeln und versuchen, die anderen auf eine gewisse Art und Weise daran teilhaben zu lassen.
Als Künstler ist man, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht mehr interessiert, eine Reaktion hervorzukitzeln.
Mir fällt da halt immer wieder Walter Benjamin ein, die Kunst im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit und wenn er über das Phänomen der Aura spricht und was die Aura ist und da hat er halt dieses wunderbare Bild. Ich bin von Bukarest 10 Stunden über die Hitzeautobahn mit dem Auto nach Temeswar gefahren, da sind wir dann natürlich am Făgăraș vorbeigefahren. Es war wirklich so ein Walter Benjamin Bild, diese klare Gebirgskette am Horizont. Die ist so klar, dass man sie anfassen kann, aber man kann da eben nicht hin in dem Moment. Sie ist unverfügbar. Das ist das eigentlich, was Kunst ausmacht, was die Aura der Kunst ausmacht. Die Kunst kann nicht ohne Aura und die Aura ist letztendlich diese Energie des Unverfügbaren. Man kann sie nicht beherrschen, man kann sie nicht anlangen. Man kann zwar darüber interpretieren, aber man erkennt letztendlich nie den Kern der Wahrheit, weil er immer im Opaken, im Schatten bleibt. Und dieser Bereich des Schattens ist für mich extrem wichtig. Gerade wenn man am Theater arbeitet, hat man ja viel mit Licht zu tun, mit Beleuchtung auch. Das ist eben interessant, weil da gibt es halt eine Dialekte zwischen Licht und Schatten, Licht und Dunkelheit. Also wenn man die Bühne stark ausleuchtet, viel sichtbar macht, erzeugt man dadurch oft auch das Gegenteil. Also je näher ich etwas ans Licht halte, desto länger ist der Schatten, der es erzeugt. Deswegen finde ich manchmal heute, also nicht nur im Theater, sondern generell in der Kunst, dieses Sichtbarmachen von dahinterliegenden Überzeugungen oder Positionierungen erzeugt oft einen langen Schatten, der viele Sachen, um die es eigentlich auch gehen könnte, einfach ins Dunkle stellt. Und auch diese Dunkelheit hat wiederum eine Chance, weil die bedeutet einen Fluchtort für viele Wesen, die diesem neuen, grellen Licht, und ich sage hier mit Absicht Paul Celan, Lichtzwang, die diesem grellen, neuen Licht entfliehen möchten, um im Schatten ihr Dasein zu entwickeln. Also auch dort liegt wieder eine Chance. Man muss eigentlich immer dialektisch einen Schritt weiterdenken.
Du bist auch Hochschuldozent, als Hochschuldozent und Musiker. Was gibst du den jungen Musikern auf den Weg? Braucht die heutige Musik eine Veränderung?
Also ich glaube, die verändert sich schon schön von sich selbst, über sich selbst, durch sich selbst. Und da muss man gar nichts initiieren, sondern das passiert per se. Und man macht dann halt auch automatisch mit oder stellt sich halt dagegen. Das ist dann auch wieder diese Freiheit der Entscheidung, die halt manchmal auch gar nicht besteht, weil die Leute gar nicht darüber informiert wurden, irgendwann mal im frühen Alter des Lernens und auch am Start der Karriere, dass es potenziell diese Freiheit der Entscheidung gibt, mitzumachen und nicht mitzumachen. Wenn man das nicht weiß, dann gerät man oft in zwanghafte Systeme, in denen man sehr unglücklich ist und dann lange Jahrzehnte braucht, aus diesen Systemen sich rauszuarbeiten. Eigentlich ist genau das, was ich versuche als Kunstdozierender meinen Studierenden mitzugeben, dass es genau darum geht, dass mein Job ist, eigentlich ihnen zu vermitteln, dass es eine Möglichkeit zur Wahl geben soll, immer, und dass es letztendlich genau diese Möglichkeit zur Wahl bedeutet eigentlich, was Freiheit ist. Und wenn diese Möglichkeit zur Wahl nicht besteht, ist es wichtig, dass man selbst Verantwortung übernimmt und für sich diese Möglichkeit selbst zu schaffen. Und da sind wir eigentlich zum Schluss wieder bei Bossert, weil ich glaube, dass Bossert, aber auch seine Kolleginnen und Kollegen von der Aktionsgruppe Banat eben diese aufrichtige Verantwortung damals übernommen haben in einer Situation, maximal unfreien Situation, einer Unmöglichkeit der Wahl zwischen nicht mitmachen und mitmachen, für sich als, und das ist jetzt Theodor Adorno, negative Dialektik, in dieser unfreien Situation als individuelles Korrektiv eine Möglichkeit zur Wahl zu schaffen, und das haben sie über ihre Kunst getan. Sie mussten auch dafür bezahlen, das muss man einfach auch sagen. Es gibt bestimmt einige, die sich dann immer wieder überlegt haben, Mann, warum habe ich das überhaupt getan, wenn ich meinen Mund gehalten hätte oder das nicht getan, dann hätte ich vielleicht, aber nein, sie haben es halt nicht gemacht und bestimmte Entscheidungen sind dann einfach nicht mehr zu revidieren und dann muss man einfach die Verantwortung dafür übernehmen. Ich glaube, uns geht es heute wieder ganz ähnlich. Wir müssen als Künstler auf der einen Seite aufpassen, wir müssen reflektieren, klug agieren, aber gleichzeitig müssen wir irgendwie auch für unsere Werke Verantwortung übernehmen und einfach aufhören, mit den Finger immer auf andere zu zeigen. Thank you.